Hello, reception.
Yes, I would like to call room number 330.
Du hast doch gar nicht auf Englisch gesprochen. Du hast auf Deutsch gesprochen.
Am Anfang habe ich erst, aber ich bin dann auf Englisch gewechselt, weil ich
Ja.
festgestellt habe, dass die Reception auch auf Englisch gesprochen hat. Ja,
Genau, also
das
nochmal.
hat mich irritiert.
Hello, reception.
Hallo, ich wollte Zimmer 330 eigentlich anrufen.
Okay, I'll connect you in.
Thank you, bye.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, und mit mir bei dieser ja, speziellen Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als
Der Andi. Ja, die Folge ist insofern speziell, als dass wir wieder besondere Aufnahmebedingungen hier haben und besondere Aufnahmekompagnons, die da sind, aber sehr schwer zu verstehen sein würden. Weswegen wir sie jetzt nach langen, langen Tests außen vor lassen. Aber wir begrüßen mit uns hier im Zugabteil nicht nur gefühlt 150 Menschen, die wir nicht kennen, sondern
Und jetzt natürlich wahnsinnig nerven.
Und jetzt wahnsinnig nerven werden, sondern natürlich auch meine liebe Schwester. Ihr kennt und liebt sie alle, die Aline.
Hallo.
Und meinen lieben Sohn, der heute Geburtstag hat, der Henrik.
Hallo.
Ja.
Genau, aber die beiden werden etwas weniger zu hören sein und ja, spezielle Umstände. Ich denke, da muss man nicht lange um den heißen Brei herumreden. Natürlich auch um das Spiel der Fortuna bei Hertha BSC nach dem tragischen Tod von Hertha-Präsident Kai Bernstein in dieser Woche. Sicherlich ein Spiel, was unter ja, seltsamen Vorzeichen stand und auch unter diesen seltsamen Vorzeichen dann über die Bühne gegangen ist. Wir versuchen das Ganze natürlich mit dem nötigen Respekt, dem die ganze Angelegenheit nach sich zieht, denn ich denke, das war für viele Leute ein Schock. Also ich weiß nicht, oder? Wie ist dir das gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir merken das nicht, aber wir senden in Schwarz-Weiß heute.
Ja, gebrabbel Schwarz-Weiß.
Ja. Ja, wir hatten das, ich glaube, du hattest mich auf der Arbeit, wenn man es so nennen mag, erwischt.
Was du tust, so nennen
genau,
mag.
Genau, das, was ich da tue. So, ich war im Homeoffice. Nee, stimmt gar nicht, war ich nicht im Homeoffice am Dienstag. Ich war im Büro, im echten Office und hatte von dir die Nachricht bekommen. Und ja, da der liebe Herr Bernstein ungefähr so alt wurde, wie wir es jetzt sind.
Psst, das darfst du jetzt aber nicht verraten, Mann. Wir sind ja natürlich viel jünger.
Ungefähr.
Junge Zielgruppe.
Ja, okay, also ihr Kids, wir sind voll swaggy.
Wir in unseren
gar nicht cringe.
In unseren Twins sind natürlich hier ein bisschen sus.
Ja.
So dass das geht. Ja, also ich gebe es ehrlich zu. Wir hatten ja jetzt auch vor kurzem das tragische Ableben von Franz Beckenbauer. Nur die ganze Angelegenheit hat mich halt, ja, also natürlich hat mich das berührt, weil, also obwohl ich ihn nie habe live spielen sehen, er als Persönlichkeit des deutschen Fußballs natürlich wirklich sehr bekannt für mich war.
Lichtgestalt ist ja das,
Lichtgestalt
was man
natürlich. Nur eben, er ist ja. Also er war ja die letzten Jahre schon nicht mehr sehr präsent, weil man schon wusste, okay, es geht ihm wohl nicht mehr so gut. Er hat ein erfülltes Leben gehabt und man hat schon, also ich glaube, alle Angehörigen waren so ein bisschen darauf vorbereitet, dass er vermutlich ja es nicht mehr so lange schaffen würde, sodass das natürlich immer noch schlimm war, aber anders jetzt als bei Kai Bernstein, wo es halt, ja, also mitten im Leben, wie man
genau,
so schön
aus dem
sagt,
Leben gerissen,
ne? Und
kleines Kind und ja, es ist tatsächlich erschreckend, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die dann doch deutlich zu früh von uns gehen. Ja,
ja, also einfach ne, die Vorstellung, dein Partner geht abends mit dir ins Bett und wacht morgens nicht mehr auf. Also die
Für
Gefühle,
manche mag das eine
Erleichterung sein, ja. Nee, aber die Gefühle müssen halt ja echt, also oh mein Gott, ne, man
ja,
will nicht zu viel drüber nachdenken.
Katastrophal.
Ja, aber unter diesen Voraussetzungen war es natürlich klar, dass es heute eine sehr spezielle Atmosphäre im Stadion sein würde. Und das war ja letztendlich auch der Fall. Darüber sprechen wir heute ein bisschen später. Jetzt gerade so zur Begrüßung auch der Leute, die hier so vorliegen. Und ich ändere unseren Sendeplan hier ganz kurz.
Oha, gerne.
Einfach von der Reihenfolge passt es besser. Nochmal ganz kurze Werbung. Wir hatten das letzte Woche schon erwähnt, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Also das mit 2s sage ich dazu, das müsst ihr nicht in die E-Mail-Adresse reinschreiben.
Ja, aber ich habe schon von Menschen aus meinem privaten Umfeld die Information bekommen, hey, wieso funktioniert ihre E-Mail-Adresse nicht? Und die haben dann natürlich ein scharfes S benutzt, was ein unglaublicher Fauxpas ist. Und Menschen, die das machen, möchte ich in meinem näheren Umfeld eigentlich nicht haben.
Ich glaube, es geht tatsächlich sogar mittlerweile bei Domänen, aber es ist so unüblich, dass ich auf dieses dünne Eis mich gar eine von speziellen deutschen Lauten bei Domänennamen nicht
begeben
wollte.
Zumal wir auch der betont internationale Fortuna Podcast.
Absolutely. Yeah. So for our international listeners,
hello from,
we are also prepared.
Hello from Berlin.
Yes, from the capital of Germany. Ja, also das nochmal als kurze Erwähnung und auch unser YouTube-Kanal, da kann man uns bei YouTube einfach, wie man es so schreiben würde, nach Gebrabbelrot-Weiß einfach suchen.
Und finden.
Im Idealfall auch finden, ganz genau. Kommen wir zur Hörerpost, beziehungsweise erstmal von Grüßen an einen ganz speziellen Hörer, nämlich den Martin aus Zürich. Hallo Martin. Wir wollten mit dir eigentlich konspirativ Sticker in Berlin austauschen, obwohl es laut Stadionordnung der Hertha nicht gestattet ist, Sticker mitzuführen.
Ich habe sie an unmöglichen Stellen meines Körpers durch die Sicherheitskontrollen geschmuggelt, um dann festzustellen, ja, bist ja gar nicht da, schade. Jetzt kleben die alle im Olympiastadion.
Genau, aber wir haben natürlich noch mehr. So, dass, wenn es Martin aus Zürich demnächst wieder besser geht und also von allen hier gute Besserung. Er ist kurzfristig leider krankheitsbedingt ausgefallen, aber ist schon wieder auf dem Weg der Genesung. Dann werden wir das nachholen. Aber an dieser Stelle schöne Grüße und weiterhin alles Gute. Aber wir haben noch weitere Post bekommen von einem
anderen Martin.
Ja.
Dr. Martini hat uns geschrieben, ihr kennt und liebt ihn alle. Und er hat uns diese wichtige Information gegeben, weil wir haben offenbar Unsinn erzählt. Ich habe behauptet,
das wäre das allererste Mal, dass wir Unsinn erzählen.
In diesem Podcast wurden falsche Fakten wiedergegeben. Daniel Ginczek bekommt kein Krankengeld von der Krankenkasse, er bekommt Verletztengeld von der Berufsgenossenschaft. Das ist so ähnlich wie eine gesetzliche Unfallversicherung und in die zahlt also die Fortuna als Arbeitgeber gehaltsabhängig Geld ein und dann wird er Verletztengeld bekommen. Inwieweit das jetzt unsere Aussage, dass uns Daniel Ginczek mehr oder weniger als gedacht gekostet hat, obsolet macht, weiß ich nicht. Aber wir wollten gerne natürlich das für euch einmal richtigstellen.
1000 legale Steuertipps hier mit Gebrabbelrot-Weiß. Heute, wie spare ich Krankengeld bei meinen Mitarbeitern?
Indem ich sie verletzt mit Geld.
Indem ich sie verletze, ja. Ganz genau. Ja, das war dieser Punkt. Und dann hatten wir, ich hatte es eben leicht schon erwähnt, ein Gewinnspiel zur Feier des Tages unserer neuen E-Mail-Adresse gestartet. Und da müssen wir jetzt den Sieger oder die Siegerin.
Das brauchen wir nicht, Gender,
das ist
leider.
Tatsächlich leider nur männliche Zuschriften.
Es gab mehrere hundert Zuschriften. Und alles nur Männer.
Von denen einige richtig waren. Aber vielleicht sollen wir erstmal die Frage auflösen. Also die richtige Antwort lautet.
Vielleicht möchtest du dir nochmal die Frage sagen. Ne? Also für alle die letztes Mal nicht gut zugehört haben.
Ich möchte die Hörer damit sozusagen in die Pflicht nehmen, die alte Folge einfach nochmal zu hören. Nein, natürlich
also die
wiederhole
Antwort
ich gerne.
Ist 7.
Genau. 7, aber nur bei Vollmond im Februar. Die Frage lautete, die ich gestellt hatte. Welcher aktuelle Fortuna-Spieler feierte im letzten DFB-Pokal-Heimspiel der Fortuna sein Pflichtspieldebüt für uns?
Und
die richtige Antwort lautet...
Wussten selbstverständlich viele.
Und selbst Aline wusste, es ist...
Nee.
Es ist niemand Geringeres als der Mann, der heute einen schlimmen Fehler...
Übrigens, wie in diesem Spiel auch, beim Spiel gegen Erzgebirge Aue in der Saison 19/20 im Herbst, das war die zweite Runde des Pokals, feierte er sein Debüt, patzte auch sogleich, aber Fortuna gewann trotzdem. Ach Mist, ja. Wenn man so unterwegs ist, habe ich es jetzt
Sie gewann,
nicht
Punkt.
Sie gewann, ich glaube 4-2.
Ja, also Florian Kastenmeier
ist die richtige Antwort. Und jetzt müssen wir natürlich in den Postsack greifen.
Genau, jetzt rascheln wir in den Postsack und haben eine Postkarte gezogen. Und diese Postkarte ist...
Der liebe Martin.
Und zwar, wir haben mehrere Martins, die uns geschrieben haben. Es ist nicht der Martin, den wir vorhin krank gegrüßt haben, sondern der andere Martin, Martin D. Ja, herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle.
Hallo Martin D.
Hallo Martin D., wir werden dir eine E-Mail schreiben.
Genau.
Mit weiteren Anweisungen. Also, lieber Martin D., wir werden dich kontaktieren und dir weitere konspirative Anweisungen geben, welche Daten wir von dir brauchen.
Genau, hinter welchem Rohr, in welchem Heizungskeller du die Tasse dann findest.
Ja, und dann wollen wir hoffen, dass du keiner von unseren internationalen Hörern bist, damit das Porto für diese Tasse jetzt dich jetzt unermesslich steigt.
Nicht das Budget
Südafrika.
Oder das Budget. Ich möchte ja nicht gewisse Hörer triggern, weil ich immer Budget sage.
Ach so, das wird getriggert.
As an international guy, ich habe immer Budget gesagt, neulich, als wir mal über das Thema gesprochen haben.
Und direkt,
ein Dritter, den du auch gut kennst, hat sich darüber echauffiert. Also nur für den sage ich jetzt Budget.
Ja, das Budget.
Das würde das Budget dieses Podcasts eindeutig sprengen.
Das geht ja gegen null, das Budget hier.
Ja, eben.
Das ist eigentlich eher schon
das
im Minus.
Ja, der Grund. Das ist ja der Grund. Darum wäre das dann so keine gute Idee. Ja, das waren diese Formalia.
Wir rasen aber auch wirklich durch unsere Punkte heute hier.
Zack, ja, gut. Wir sind hier mit 200 Stundenkilometer unterwegs, wobei wir halten gerade. Ne?
Aber jetzt gerade sind wir gar nicht unterwegs.
Auf also freier Strecke, ja. Aber okay, ne? Es geht zumindest voran. Und so geht es nämlich auch voran in unserem Podcast-Ablauf. Diese Woche gab es ein Event auf dem Karlsplatz. Andi, bist du dabei?
Ich bin dabei, ja. Ich wurde gerade hier von Henrik ab. Ja. Es gab ein Event auf dem Karlsplatz, das ist korrekt. Und zwar gab es das endlich wieder Fortuna-Event, hieß es. Und dieses wunderschöne Event besteht daraus, dass die Fortuna den Karlsplatz mehr oder weniger anmietet und dann dort auf dem Karlsplatz eine Rallye veranstaltet. Dort kriegt man die Möglichkeit, Stempel zu sammeln bei den Spielern, die in den diversen Ständen stehen, und kann einen kleinen Plausch jeweils halten. Aus dem aktuellen Kader waren André Hoffmann und Christos Jollis und Emma Ior mit dabei und
Florian Kastenmeier.
Und Florian Kastenmeier, genau. Und dann waren noch Oliver Fink und dann war der Vorstand da und natürlich auch der Trainer. Und es war sehr schön. Ich hatte die Möglichkeit, ein paar meiner Trikots mir unterschreiben zu lassen, die ich großzügig eingepackt hatte im Vorfeld. Und
zwei volle Koffer.
Genau.
An Trikots.
Ja, und es waren auch wirklich Spieler dabei, die sich sehr darüber gefreut haben. Also Zimbo war auch da.
Ah.
Ja, und Daniel Thune hat dann von uns eine Gebrabbel-Rot-Weiß-Tasse geschenkt bekommen, hat sich angemessen darüber gefreut.
Genau, und es gab auch Bilder zu sehen in dem kurzen YouTube-Clip davon, den Fortuna ja bereitgestellt hat für das Event. Also während dieses Clips, da kriegt er ja diese Tasse überreicht. Minute
genau.
1:29, um genau zu sein.
Ja, ein Screenshot davon gibt es also auch auf unseren... Ich glaube, auf Twitter kann man ihn jetzt noch sehen. Ansonsten war er, glaube ich, in der Story, ne?
Ja.
Bei Insta, ja.
Ansonsten, also du hast natürlich sichergestellt, dass er die Frage vorher aber rechtmäßig beantwortet
hat.
Ich habe
ihn gefragt,
das, obwohl er noch nicht Trainer war.
Nee, ich habe ihm eine andere Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, was sein Lieblingspodcast ist. Und da sagt er, ja, Andreas, ganz klar, Gebrabbel Rot-Weiß.
Ja, okay.
Hören wir alle im
Ganzen. Die haben damals in Illertissen in der Pressekonferenz so eine klasse Frage gestellt. Den habe ich mir sofort gemerkt, den Namen, und jede Folge höre ich seitdem.
Genau, die hören, er hatte mir erzählt, die hören das im Mannschaftsbus halt auch eigentlich regelmäßig. Und die Spieler haben auch die Weisung, das zum Einschlafen im Mannschaftshotel zu hören.
Und es klappt erstaunlich gut, gerade zum Einschlafen.
Genau. Und
hört eigentlich irgendjemand von euch da draußen uns zum Einschlafen? Also es gibt ja Leute, die Podcasts zum Einschlafen hören. Ich gehöre nicht dazu. Ich höre Hörspiele, aber Podcasts höre ich nicht zum Einschlafen.
Weil meine Kinder hören das zum Einschlafen tatsächlich. Meine Kinder hören immer so in...
Weil du nie zu Hause bist, immer
genau,
auf Auswärtsfahrten. Das ist die einzige Möglichkeit, deine Stimme zu hören für deine Kinder ist, dass sie sich den Podcast zum Einschlafen hören. Aber gibt es da draußen, also schreibt uns doch an kontakt@gebrabbel-rot-weiß.de, rot-weiß mit zwei S am Ende. Wenn es jemanden gibt, der diesen Podcast zum Einschlafen hört, wie gut das klappt und ob wir vielleicht dann aufhören sollten, an bestimmten Stellen zu schreien, damit es nicht wie bei den drei Fragezeichen und der seltsame Wecker ist oder was.
Oder der tanzende Teufel, wenn ich mein Percussion-Set wieder raushole.
Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Hauptbahnhof, der Ausstiegfahrt Richtung Berlin.
Ganz genau.
Achso, was wichtig war noch, ich habe eben gesagt, Christos Jollis war da.
Und, oh ja, nein, das wollen wir nicht.
Nein?
Nein, nein, ich will nicht in dieses Wespennest stechen. Aber möglicherweise haben wir aus erster Hand gehört, dass Jollis die richtige Aussprache ist. Ja.
Was hast du denn so getrieben in den letzten Tagen draußen?
Genau, also ich war nämlich nicht bei diesem Event zugegen. Dafür konnte ich allerdings trotzdem mein vermeintliches Expertenwissen.
Also vermeintlich war es ja gar nicht, wenn man sich das so alles anguckt.
Zur Schau stellen. Denn tatsächlich, da fühlten wir uns sehr geehrt, der RBB hatte angefragt, ob sie uns mit uns ein kurzes Telefoninterview vor dem Spiel gegen die Hertha durchführen können. Und tat ich dann am Freitag. Und dieses Interview war im Prinzip die Grundlage für einen Text. Und wenn ihr da unseren Social-Media-Kanälen folgt, dann könnt ihr euch ja im Prinzip durchlesen, was ich zum einen oder anderen Thema bei der Fortuna kommentiert habe.
Wenn ihr also noch nicht genug gehört habt, welche Meinung Thorsten zu Fortuna hat,
dann könnt ihr
sie jetzt auch noch lesen, nicht nur hören.
Richtig. Und am Ende gab es einen Expertentipp. Und ja, ich denke, es ist jetzt für niemanden Spoiler, wenn wir verraten, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber ich hatte tatsächlich auf ein 2-2 getippt, welches dann ja auch so zustande gekommen ist. Aber dazu dann gleich etwas mehr.
Ja, und dann kommen wir auch schon nach diesem kurzen Intro-Talk sozusagen zum eigentlichen Grund dieses Podcasts, nämlich es gab ja...
Die Fahrt nach Berlin gestern.
Genau, es gab ja ein Spiel, welches wir heute besucht haben und dass wir da in die Hauptstadt fahren würden, hatten wir angekündigt. Und das haben wir dann auch so wahrgemacht. Wir sind gestern Morgen in den ICE gestiegen und sind verhältnismäßig ereignislos tatsächlich von Düsseldorf nach Berlin gereist.
Ja, allerdings konnte man
zumindest
schon am...
bis zum Bahnhof.
Naja, man konnte schon am Düsseldorfer Bahnhof sehen, dass eine Menge Fortuna unterwegs sind. Wir wussten natürlich vorher, dass es insgesamt 4.500 Karten unter der Woche schon waren, die verkauft waren. Und ich glaube, auf der PK am Freitag wurde der Wert noch auf 5.000 korrigiert. Es war auch definitiv voll heute im Stadion.
Es gab ja noch eine Tageskasse, wo... Sitzplätze verkauft wurden.
Aber nur digital.
Genau, nur einen digitalen QR-Code konnte man irgendwie erwerben. Hätte ich gerne mal gewusst, wie das genau funktioniert, aber
ja,
weil wir bereits Karten hatten.
Genau, war das dann letztendlich nicht so das Thema. Prinzipiell aber eben entsprechend sehr voll mit Fortuna. Wir haben auch den Freund unseres Podcasts, Daniel R., am Hauptbahnhof getroffen. Die hatten auch ordentlich Getränke sich eingepackt.
Genau, nicht nur der Zug war voll mit Fortunen, auch die Fortunen im Zug waren voll.
Ja, das kann man so sagen. Wir als natürlich Familienpodcast und natürlich auch entsprechend, sagen wir mal, bunt durchgemischter Truppe waren eher abstinent unterwegs. Wir haben die Fahrt genutzt, um die neuen Mikrofone auszuprobieren. Na,
im
klingt das hier toll.
Im Ruhebereich.
Um dann festzustellen, dass uns für eine weitere Person ein Adapter fehlt, für die Technikfans hier ein TRS auf TRRS Adapter. Und so viel kann man vielleicht schon mal sagen, die gibt es nicht beim Saturn zu kaufen, wie wir dann auch in Berlin festgestellt haben.
Ja, das ist eher Spezialequipment, aber vielleicht
kriegen
wir das ja für die nächste Aufnahmesituation in
mit
dieser
drei
Art.
Menschen
dann
einmal hin.
Genau.
Das ist also der Grund, warum Aline, obwohl wir das ein bisschen angedeutet haben, heute leider nur so ein bisschen zuhört und vielleicht Geschichten erzählt. Wir hätten ja gleich, vielleicht haben wir aber gleich noch eine Sache, da muss sie mir dann einfach sehr nahe kommen und mir in den Hals säuseln.
Das wollte ich schon immer.
Genau, in den Hals säuseln.
Ja, ich meine, Aline hatte auf der Hinfahrt natürlich auch noch einen anderen Job, nicht nur Mikrotesten.
Oh ja.
Sondern sie hat auch noch von sich aus angeboten, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, unsere Gebrabbel-Rot-Weiß-Sticker im Zug zu verteilen und ist dann also in die Kaltakquise gegangen und hat euch, liebe neue Hörer, die das jetzt hier zum ersten Mal hören, offenbar erfolgreich davon überzeugt,
gegen Geld
diesen Podcast zu hören.
Ja, gegen Geld wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, das hat geklappt. Das werden wir ja dann an den Nutzerzahlen sehen. Was nicht geklappt hat, war natürlich die Buchung von Andi. Großer Fail.
Also grundsätzlich hat das ja schon geklappt, dass wir einen Platz hatten und sowas alles. Wir saßen noch bequem an einem Vierertisch, aber wir saßen im Ruhebereich. Ich hatte das natürlich für eine morgendliche Hinfahrt explizit so mir gedacht, auch um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben. Aber Thorsten hat das nicht so gut gefallen. Aber was will man machen?
Ja, niemand hat sich beschwert und tatsächlich hat es sogar halbwegs gut geklappt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Fortunen waren. Die Leute sind ja wirklich querbeet angereist an verschiedensten Tagen. Und man muss ja auch sagen, also in Berlin selber, wir waren ja auch ein bisschen draußen unterwegs, Potsdamer Platz und Umgebung, Hauptbahnhof natürlich sowieso. Schon immer wieder Fortunen, die man gesehen hat. Ne?
Genau, an allen Touri-Hotspots.
Auf Berlin und was weiß ich. Also Berlin definitiv ein großer Reisetag für eine Menge Fortunen, die dort waren.
Da möchte ich auch gerne mal unseren, ja, das ist, weiß ich gar nicht, nee, Freudeshaus, das ist falsch, aber ich folge ihm, F95 Kurve des Westens bei Insta, hatte heute, glaube ich, auch eine Story und sagte, ja, ist ja alles schön und gut, dass 4.500 bis 5.000 Düsseldorfer nach Berlin fahren, aber wäre halt auch ganz geil, wenn viele von denen vielleicht auch mal nach Kiel und Magdeburg und Rostock und sowas fahren würden und nicht nur immer die geilen, ja, wir machen jetzt mal Hamburg und sowas, Fahrten machen. Natürlich ist das schön, dass heute so viele da waren, aber da dürfen tatsächlich bei den weniger sexy Fahrten auch mal ein paar mehr Leute mitkommen.
Ja, dem kann man sich definitiv anschließen. Das ist ja auch immer dasselbe, dass es bei diesen Fahrten jetzt, also gut, bei Hertha jetzt aufgrund der Kapazität des Stadions natürlich nicht so das Problem ist, aber jetzt zum Beispiel beim DFB-Pokalspiel auf St. Pauli ist es dann auch wirklich gleich wieder ein Hauen und Stechen um Tickets und ich lese dann auch in Social Media immer von einer Menge Leute, die sich wahnsinnig auch gefreut hätten, dahin fahren zu können und die es dann leider nicht schaffen. Das ist schade, aber ihr könnt ja auch mit demselben Enthusiasmus eben mal nach Magdeburg oder Kiel fahren.
Genau.
Kann man sich ja auch drauf freuen.
Tun wir
ja
auch.
Wenn wir können, ja. Und meistens können wir ja. Von daher klappt das dann. Ja, in Berlin war wirklich auch viel los dieses Wochenende. Es gab ja natürlich im ganzen Lande und das ist ja, glaube ich, sehr erfreulich. Sehr viele, ja, im Prinzip Anti-Nazi-Demos, wenn man das so möchte. Auch in Berlin waren da einige Sachen los, aber auch andere Sachen. Ich weiß gar nicht, worum es heute ging bei der Demo. Das war ein anderes Thema. Ich glaube,
gegen die AfD.
Ja, gegen die AfD auch.
Ne? Generell immer ein gutes Ding.
Sehr löblich. Weiß man eigentlich, wie viele Teilnehmer es in Düsseldorf gab?
Nee, ich persönlich nicht.
Gestern hatte ich Aline vorgelesen. Ne? Habe ich eine Liste gesehen von den Leuten oder von den Anzahl an Leuten in den größten Städten in Deutschland und wie viele teilgenommen haben. Komisch, in Dresden schien es keine Demo gegeben zu haben. Nee. Hab ich ganz gewundert.
Wie war die heute?
Ja, ach so, das kann natürlich sein. Das mag sein. Ich möchte da niemandem was unterstellen. Ne? Ja, auf jeden Fall durch die Demos war der öffentliche Nahverkehr ein bisschen gestört. Also ich hatte das Gefühl, die Busse fahren ein bisschen vogelwild. Zumindest wurden wir nicht so direkt Richtung unserem Hotel in der Nähe vom
Potsdamer Platz.
In der Nähe vom Potsdamer Platz gebracht. Und das Hotel hat auch irgendwie das Konzept Familienzimmer nicht ganz verstanden. Ne? Wir wollten eigentlich zu viert in einen Raum, aber das gibt's gar nicht.
Das war zumindest so die Grundidee und das sah für mich, also ich hatte, ich glaube, weil du damals zum damaligen Zeitpunkt irgendwie unpässlich warst und nicht, ich konnte, das habe ich mich ja dieses Mal um die Reisebuchung gekümmert und ich hatte also in diesem Hotel explizit ein Familienzimmer.
Ich fasse kurz zusammen, Ruhebereich im ICE, kein Familienzimmer im Hotel, nicht der gebuchte Zug, in dem wir zurückfahren.
Ja, das kann man mir aber persönlich nicht alles anlasten.
Aber es klingt für mich wie Ausreden, nicht
Zug
wie Fakten.
Der Deutschen Bahn nun mal nicht fährt, da kann ja nun der gute alte Andi nichts führen, nicht wahr? Naja, auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn. Aus dem Vier-Mann-Familienzimmer wurden zwei Doppelzimmer, die angeblich eine Verbindungstür hatten. Als wir in eben diesen Zimmern ankamen, stellten wir fest, ja, eins dieser Zimmer hat eine Verbindungstür, allerdings zu der Seite, wo nicht das andere Zimmer war. Und dann sind wir wieder zur Rezeption hinunter, haben dann gesagt, ja, aber das ist ja gar nicht so, wie wir das haben wollten. Dann haben wir also das auf der anderen Seite liegende Zimmer noch bekommen und so konnten wir dann wunderbar einchecken, Henrik und ich in das eine Zimmer und Aline und Thorsten in das andere. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden der große Löffel diese Nacht war, aber das werdet ihr vielleicht gleich auch nochmal erklären.
Nein, ich konnte ja gar nicht löffeln, weil natürlich ihr familiengerecht, also so viel Party ist bei Gebrabbel Rot-Weiß am Start, um 22.30 Uhr die Äuglein geschlossen habt, weil ihr natürlich zu dieser Zeit ins Bett müsst.
Ja.
Während ich Cool People natürlich um 22.30 Uhr samstagsabends erst sagen wir mal, aktiv werde. Und dann bin ich natürlich noch abends an die Bar, das haben die gar nicht mitbekommen.
Ich habe gerade was im Berg rein.
Nein, nein, ich war unten an der Bar und da habe ich noch großartige Abenteuer erlebt, die allerdings nicht hierher gehören.
Da freue ich mich auf, dass du mir das mal off-air erzählst.
Ja, oder ich habe einfach nur Sportstudio geguckt und am Handy Videos.
Stopp. Ja.
Instagram-Videos, selbstverständlich. Ansonsten können wir noch einen kurzen Servicetest geben. Wir haben den Bürgerturm in Berlin, eine in Berlin verbreitete Burgerkette, getestet und wir fanden sie für gut, korrekt?
Auf jeden Fall. Ich war sehr zufrieden. Alles frisch und sehr, sehr schmackhaft. Auch
gutes Angus Beef.
Genau, preislich alles in Ordnung, nicht überteuert, natürlich nicht ganz günstig. Also darf man nicht mit einem McDonald's oder Burger King Burger vergleichen von der Preisgestaltung her, aber
hatten auch vegane Alternativen, glaube ich.
Also
es gab auch es gab auch Tofu Burger.
Aline nickt hier heftig.
Richtig, also probiert hatte keiner von uns, aber die sahen auf jeden Fall auch gut aus auf den Fotos. Und also wenn die auf den Fotos nicht gut aussehen, dann
das kennen wir doch alle aus Mallorca, ne? Da wo die Speisekarte eine Fotokarte ist, das ist meistens ein sehr gutes Indiz dafür, wie die Qualität in dem Restaurant dann ist. Aber nein, die Snacks waren auch gut, Chicken Fingers, Onion Rings. Wir haben uns einmal hoch und runter durch die Karte gefressen und waren zufrieden. Also unsere Empfehlung, Burgerturm, zum Beispiel auf der Turmstraße, aber auch im The Place, wie das Ding da heißt, am Potsdamer Platz.
Ja, in der Nähe da von der Mall of Berlin. Ja, wir konnten also auch nicht auf die glaube ich, von vielen Leuten besuchte Party der Havel-Pralinen-Fortunen, also dieses Fortuna-Fanclubs gehen.
Ja, die standen aber vor uns im Stadion, lustigerweise. Oder einer von denen.
Gerade hinaus, dass du dich ja mit einem von diesem Fanclub gleich unterhalten hattest und ihr habt auch Sticker getauscht oder so, oder? Wie war
genau,
das?
Genau, ich hatte gesehen, dass er sich den Sticker, den irgendjemand im Stadion auf den Stuhl geklebt hatte, angeschaut hatte. Und dann habe ich ihm einen in die Hand gedrückt mit den Worten, Mensch, hör da doch mal rein, das ist eine tolle Sache. Also lieber unbekannter Havel-Pralinen-Mensch, falls du uns jetzt hörst, auch hier liebe Grüße an dich. Und
wir sind uns sicher, die Party war sehr gut. Wie gesagt, wir konnten nichts, da wir ja natürlich auch deinen jungen Sohn dabei haben, das wäre jetzt vielleicht nicht so angebracht gewesen, da auf eine derartige Veranstaltung.
Ja, mir wurde aber noch, also ich sagte dann auch, ja, wir haben Kids dabei und so, und dann sagte er, nee, es wäre aber auch tatsächlich familienfreundlich ausgelegt gewesen.
Ah.
Also vielleicht beim nächsten Mal. Daniel genau. R. war, glaube ich, da, den werde ich die Tage einfach mal fragen, wie es da war.
Okay, ja, also ich hoffe zumindest, dass alle Fortunen, und ich habe online ein paar Bilder gesehen von den Warteschlangen und so, da auf jeden Fall eine Menge Spaß hatten. Wie gesagt, bei uns war es ein bisschen ruhiger und
wir haben Fußball und Handball geguckt. Also
ja, und Football habe ich noch geguckt, Playoffs später. Und so dass wir friedlich entschlummerten und nach reichhaltigem Frühstück heute uns dann auch Richtung Stadion auf den Weg gemacht hatten. Und ja, am Stadion, in der weißen Welt um das Olympiastadion, standen vereinzelte Buden, unter anderem meine Bratwurstbude.
Och, und was hast du da gemacht, Thorsten?
Ja, ich aß die Wurst der Woche.
Nee.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche im Gästebereich des Berliner Olympiastadions war eine sehr längliche Bratwurst in einem immerhin frischen Brötchen. Aline nickt, weil sie auch eine aß. Und ich glaube, wir waren uns beide relativ schnell einig, dass die leider viel, viel, viel zu lange auf dem Grill war. Insbesondere, weil sie länglich und dünn war. Und wenn so eine Wurst lange auf dem Grill ist, dann wird die Pelle porös. Und da dann nicht mehr so viel Wurst übrig ist, ist das eine, ja, relativ schnell ein unterdurchschnittliches Geschmackserlebnis. Man hatte also ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch wie bei der späteren Leistung der Fortuna, dass da ein bisschen Potenzial für mehr war, sodass ich diese Wurst letztendlich nur mit 2 von 5 Kartoffeln bewerten konnte.
Für eine Aramark-Wurst ein eher unterdurchschnittlicher Wert.
Ja, nein, also letztendlich war die verkokelt und
ja.
Wenn das dann also wirklich so komplett poröse Pelle ist, das ist dann ja, also kann man ja nicht sagen,
nee,
das
hat keiner
super
was
lecker.
Das
Brötchen war prinzipiell in Ordnung. Ja, gab es ein Brötchen was auszusetzen? Ich glaube nicht. War jetzt nicht gigantisch toll, aber Ja, aber insgesamt also 2 von 5 Kartoffeln. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir dann auch in das Spiel übergehen.
Ja, woran hattet ihr Legen?
Hattet ihr Legen? Ja. Hat sich seit der Hinrunde irgendetwas verändert? Gefühlt nein.
Naja, genau. Also wir sind in dieses etwas, sagen wir mal, stimmungstechnisch schwieriges Spiel hineingestartet. Es gab eine, vor dem Spiel vielleicht einmal ganz kurz zu erwähnen, noch die Übertragung der Trauerfeier. Ich glaube, es war eine ökumenische Trauerfeier auf die Stadionleinwand, wo dann verhältnismäßig viel gesungen wurde. Aber alles in allem, also ist halt, es ist ja einfach bei Trauerfeiern so, dass wie im christlichen Kontext wird da viel gesungen und gebetet. Das ist dann so.
Man muss dann auch leider sagen, nicht jeder christliche Musiker ist ein Top-Talent.
Ja, war an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schief, aber alles in allem, auch, muss man auch sagen, haben die Fortuna-Fans sich da auch sehr ordentlich benommen.
Ja, ja.
War alles sehr, sehr würde und pietätvoll. Und dann.
Das kann man insbesondere auch über die Schweigeminute sagen. Da gab es wirklich nicht einen einzigen Spaßvogel, der meinte jetzt, während dieser Schweigeminute noch irgendwie was reinrufen zu müssen.
Ja.
Der Stadionsprecher war auch, also als er den Text über Kai Bernstein sprach, auch tatsächlich sehr berührt. Was ja dann auch irgendwie in einem selbst so ein bisschen einschlucken lässt, ne? Wenn ein Mensch da dann wirklich Probleme hat, Worte zu fassen, dann kurzzeitig. Gab dann auch wirklich tosenden Applaus für die Szene und ja, insgesamt natürlich keine musikalische Untermalung und Zelebrierung der Aufstellung oder sowas. Das gab es heute alles nicht. Die Aufstellung wurde, ich sag mal, einfach technisch runtergelesen. Und da haben wir dann schnell gelernt, dass bei der Hertha, also Leistner, spielfit wurde und auch entsprechend in der Startelf stand. Die Hertha hatte ja dann auch unter der Woche noch seit unserer letzten Folge einen Transfer getätigt, nämlich einen alten Bekannten aus
Fortuna, genau. Eamon Barkok.
Eamon Barkok aus Mainz geholt, der allerdings nicht in der Startelf stand. Der kam dann später rein, spielte aber heute, das kann man schon mal sagen, keine Rolle in dieser Partie, sodass die Hertha also dann zumindest auf Leistner zurückgreifen konnte. Arese aber erwartungsgemäß fehlte. Ja, und bei der Fortuna, normalerweise sagen wir nur die Änderungen, aber da es jetzt ja die neue Halbserie ist, also natürlich Kastenmeier am Tor. Und durch die Verletzung von Jamil Siebert in der Vorbereitung, also jetzt De Weis und André Hoffmann zurück in der Innenverteidigung nach 4 Monaten, kann man schon sagen.
Ja.
Seit seiner Schulterluxation rechts verteidigte Tim Oberdorf, links Emanuel Ijor und im Mittelfeld spielten Engelhardt auf der 6 und auf der 8 Autanaka und Johannesson, kein Appelkamp in der Startelf. Das hat mich tatsächlich dann doch ein bisschen überrascht. Was mich nicht überrascht hat, das habe ich ja letzte Woche im Prinzip ja schon in Aussicht gestellt. Jona Nimic hat Felix Klaus scheinbar zumindest für dieses Spiel aus der Stammelf verdrängt. Klaus wurde auch nicht eingewechselt, übrigens auch Appelkamp nicht. Das fand ich ein bisschen auffällig, hat mich auch gewundert. Ich frage mich, ob es
da noch nicht rausgefunden, woran es lag. Ne?
Ob es da also reine taktische Gründe gab, ob es gesundheitliche Gründe gab, weil vielleicht hat ja irgendeiner eine kurze Erkältung nochmal gehabt und ja. So, aber Klaus war ja gerade erst krank gewesen. Oder ob die Trainingsleistungen so schwach waren, dass Tune da vielleicht auch ein Zeichen setzen wollte. Auf jeden Fall stand der Dreiersturm heute aus Vincent Vermey in der Spitze und auf links Christos Jolles und auf rechts eben Jona Nimic. Und wie gesagt, zumindest Nimic hatte ich erwartet. Johannesson hat mich etwas überrascht. Aber der sollte das ja nun auch rechtfertigen heute, seine Nominierung für die Startelf. So, dass die Fortuna im üblichen System. Wir haben natürlich in der Vorbereitung mal die Dreierkette eingeübt, aber letztendlich im üblichen System, im 4-3-3, im Bekannten, angetreten ist. Ja, und dann begann im Prinzip diese Partie. Die Hertha-Fans haben heute nicht supportet.
Es gab in der zweiten Halbzeit mal ganz kurz ein paar Momente, wo dann etwas Support gemacht wurde. Aber de facto, es gab keinerlei Fahnen oder Spruchbänder schon, aber irgendwelche Blockfahnen, Schwenkfahnen, sonst irgendwas, keinerlei organisierten Support. Natürlich wurde bei den Toren gejubelt und es wurde auch dann ein bisschen das Frage-Antwort-Spiel des Stadionmoderators bei diesen Toren, das wir alle so sehr lieben.
Das hat mich überrascht.
Wurde mitgemacht.
Also, dass er das gemacht hat, wirklich, da habe ich auch gedacht, hä?
Ja, das hätte man auch nicht machen müssen. Ne? Also, ich denke, da hätte man auch so ganz stumpf einfach 1-0 und dann, aber da war ein bisschen Kirmesbude offenbar dann doch notwendig, ja. Ansonsten ging es halt los und ja, es passierte erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Leistner hatte sich am Anfang verletzt, da hatten wir schon, ja, bös gesagt, leise Hoffnung, dass er vielleicht dann doch sehr schnell wieder ausgewechselt werden müsste. Das passiert dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber erste Viertelstunde passiert nicht viel. Es gibt irgendwie eine Menge Fehlpässe. Es gibt viel Mittelfeldgeplänkel, keine wirklichen Abschlüsse. Ja.
Also beide Teams hatten wirklich Probleme, in die Partie reinzukommen. Nicht nur, weil es ja, durchaus immer noch schweinekalt war. Vor allem übrigens oben im Gästeblock, im Oberrang da im Olympiastadion.
Zog es ein wenig.
Ich glaube 3 Grad, aber gefühlt wie -6. Ich glaube, das hat auch die Wetter-App gesagt. Und ja, der Eiswind da oben. Also wirklich auch alle tief eingepackt.
Man merkt, man ist im Osten.
Ja, definitiv. Und ja, also die Partie begann eben auch entsprechend frostig. Und man merkte beiden Mannschaften an, dass eben auch ja diese ganze Aufladung natürlich um die Kai-Bernstein-Geschichte jetzt sportlich der Sache nicht gerade, sagen wir mal, gut tat. Ne? Also ja. Und von daher, ja, es war kein gutes Fußballspiel die erste halbe Stunde, das muss man schon sagen. Es brauchte einen Dosenöffner, weil also ne, bis dahin, Fortuna war ein bisschen bemüht und ich würde auch sagen, Mitte der ersten Halbzeit hat sie so ein bisschen das spielerische Kommando übernommen. Hertha ist jetzt auch nicht dafür bekannt, als eine überragende Ballbesitz-Elf, sondern am Anfang sind sie ein bisschen früh draufgegangen, haben versucht, uns im Aufbau zu stören. Ja, das klappte mal besser, nichts. Mal schlechter, aber letztendlich bis in den Hertha-Strafraum sind wir wiederum auch gar nicht gekommen in dieser Phase. Ja,
es passierte nicht viel. Ich hatte nach einer halben Stunde mir gedacht, aber ich habe es nicht ausgesprochen, um nichts zu jinxen, habe ich gedacht, ja, in einem Spiel ohne Höhepunkte ist Fortuna leicht besser. Und
Paldadei sprach ja auch davon, dass er so nahezu perfekte erste Halbzeit war.
Ja, verstehe ich nicht tatsächlich.
Also, aber es ist halt der Dardai-Fußball. Aber Hertha spielt ja nun wirklich keine tolle Kugel. Ne?
Kein erfrischender Offensivfußball, wo es Spaß macht zuzugucken.
Man muss allerdings dazu natürlich auch sagen, dass mit Fabian Reese eben natürlich auch der wichtigste Offensivmann fehlte, auf den auch das Spiel mittlerweile ein bisschen zugeschnitten ist. Aber das ist ja alles so ein bisschen fraglich mit den Blutwerten da. Also ich weiß nicht, wie lange die Hertha da sowieso ohne hinauskommen muss. Ich will aber nur sagen, also wenn eine Mannschaft um spielerisches Engagement oder um spielerische Klasse in dieser Partie bemüht war, dann war es die Fortuna. Und ja, umso ärgerlicher dann dieser Rückstand in der 30. Minute. Ne?
Ja, vor allem war es so ein Ping-Pong-Ding. Ne? Also, es gibt einen langen Ball. Tabakovic kommt nach 3 Abprallern, ne? Die Fortuna
kriegt. Ich glaube, es ist als allererstes Tim Oberdorf, der irgendwie zwischen den Fuß in den Ball kriegt, aber der prallt dann in Scherhardt zurück. Und nein, ich glaube, es ist De Weis, der den Ball, wenn ich es richtig in der Zusammenfassung eben gesehen habe, der den Ball. Also versucht wegzuspitzeln den langen Ball und dann ist aber Scherhardt dazwischen.
Ja, trifft auch Hoffmann irgendwie.
Genau, und dann muss am Ende Hoffmann ins Laufduell mit Tabakovic. Das schafft er nicht. Hoffmann in der Anfangsphase der Partie generell, also er brauchte da ein bisschen in der Defensive.
Ja, man merkte ihm die mangelnde Spielpraxis, glaube ich, an.
Eindeutig.
Also er hat sehr lange nicht, das hast du ja eben schon gesagt, sehr lange nicht gespielt. Er hat auch einen katastrophalen Fehlpass in den Fuß des gegnerischen offensiven Mittelfeldspielers gespielt.
Da kenne ich noch mindestens einen schlechteren Fehlpass in dieser Partie. Nicht von ihm.
Zu dem kommen wir gleich auch, ja. Und ja, Hoffmann hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden, das stimmt, ja. Und dann
da sieht er dann nicht hinten so gut aus bei dem Tor, ja, ne? Also Tabakovic, wirklich starker Abschluss, hoch in den Winkel, in die lange Ecke. Und ja, das war richtig gut gemacht, aber das war auch wirklich die allererste Aktion der Hertha in diesem Spiel. Und allerdings machte das ein bisschen was mit Fortuna. Wir mussten uns mal so 10, 15 Minuten bis kurz vor der Pause wirklich schütteln. Da wurde die Hertha auch so ein bisschen mutiger, aber da zeigte sich dann, dass in den meisten Fällen spielerisch da dann doch nicht so viel ging. Aber eine Riesenszene gab es und das war so die zweite von insgesamt 3 Szenen von Tabakovic in dieser Partie. Da kommt er am Strafraum beziehungsweise im Strafraum halbrechts dann zum Schuss und setzt den Ball an den Pfosten. Das hätte zu dem Zeitpunkt das 2-0 sein können. Das war eine Riesenchance, aber mehr oder weniger mit dem ersten Angriff auf der anderen Seite dann gelingt uns ja der Ausgleich.
Genau, es ist ein Angriff über die linke Fortuna-Seite. Genau. Der geht, da wird der Ball dann in die Mitte gespielt. Wie Hertha kann ihn nicht richtig wegbekommen. Buchalakis ist am Zweikampf mit Engelhardt und kann den.
Also der Ball geht zu Vermey und Vermey legt ihn auf Engelhardt. Und Engelhardt versucht abzuziehen, aber Bukalakis kommt dann in den Schuss, kann den sozusagen zurück an die Strafraumgrenze prallen lassen.
Und dort kommt unser alter Freund Isak Bergmann Johannesson angeflitzt und kann ihn mit einem sehr schönen Innenristschlenzer.
Mit rechts.
Mit rechts.
Nicht mit links.
An die quasi neben den rechten Pfosten setzen und der Berliner Torhüter fliegt. Leider vergeblich, kommen nicht mehr dran und es steht ein bisschen so wie das 1-0 gegen uns.
Erstes Zweitligator von Johannesson.
Steht es dann 1-1 und auch das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Und es ist das erste Zweitligator, das ist vollkommen korrekt. Dann kommt die Nachspielzeit und die ist gar nicht so glücklich für uns.
Ja, besonders für einen, nämlich für Florian Kastenmeier. Der wurde tatsächlich häufiger in der ersten Halbzeit angelaufen von der Hertha, aber hat es eigentlich immer gut gelöst.
Ja, ist ganz am Anfang ist er zweimal weggerutscht und hat deswegen den Ball nicht sauber geklärt bekommen.
Ja, aber da ist keine Gefahr daraus entstanden. Aber in der Situation versucht er im Prinzip aus dem Strafraum. Und ja, da gehört es dann vielleicht ein bisschen zu viel Übermut auch. Mit seinem schwachen linken Fuß versucht er einen Lobpass rüber auf die rechte Seite. Die Idee ist ja prinzipiell richtig.
Ja, Spielöffnung wäre gut gelungen.
Aber er ist halt, ne, es ist sein schwacher Fuß und viel Selbstvertrauen ist natürlich eine gute Sache, wenn man sagt, ja, ich kann das auch mit meinem schwachen Fuß. Das wird er auch trainieren. Aber letztendlich sollte man vielleicht mitunter auch mal auf die sichere Seite gehen, legt ihn dir auf rechts, ja. Dann braucht es wahrscheinlich ein bisschen länger, aber dann passiert halt sowas nicht. Denn er passt den Ball im Prinzip Scherhand von der Hertha in die Füße am Strafraumeck. Der zieht dann nach innen, wo dann sowohl Engelhardt als auch Hoffmann noch versuchen, den Schuss abzuwenden, aber er vollstreckt dann in die rechte hohe Ecke. Kastenmeier versucht.
Gut gemacht, aber
ja, ist gut gemacht. Kastenmeier versucht gar nicht mehr, den Ball zu kriegen, weil er im Prinzip schon weiß, erstens, dass er es nicht schaffen kann und zweitens, die Nummer geht komplett auf ihn. Entsprechend wütend feuert der den Ball danach auch nochmal ins Netz. Ja, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, ja, letztendlich doch ein bisschen glücklich. Auf der anderen Seite war der Ausgleich zu dem Zeitpunkt, als er für uns fiel, auch deutete sich auch nicht an. Das war im Prinzip die erste richtige Torchance, die wir hatten.
Man hätte auch mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen können, wenn man es mal so ganz.
Ja, die Hertha hatte natürlich noch den Pfostenschuss. Also man kann sich vielleicht darauf einigen, spielerisch war das nicht so viel. Aber natürlich kämpferisch von der Organisation hat die Hertha das schon ganz gut gemacht. Das Problem ist aber wieder mal, dass wir schon wieder zur Halbzeit nicht nur hinten liegen, sondern schon wieder zwei Gegentore kassiert haben.
Ja, ich kenne Experten, die haben das mit Schlafmützigkeit zuletzt in Interviews betitelt. Und ja, das würde ich genauso unterschreiben.
Ich meine, wir haben in jedem der drei Vorbereitungsspiele zwei Gegentore kassiert, aber da konnte man auch noch sagen, okay, wir haben hin und wieder experimentiert und da hat man natürlich auch wechselhafte Aufstellungen, ich sag mal, im zweiten gegen Dordrecht waren es ja auch 120 Minuten. Nach 90 Minuten stand es da 4-1, da haben wir nicht zwei kassiert. Aber insgesamt ist es auffällig, jetzt seit der zweiten Hälfte dieser Hinserie, dass wir immer diese Gegentore kassieren. Viel durch individuelle Fehler, dass immer mal jemand nicht aufpasst. Ich meine, das 1-0 war auch tendenziell eher unglücklich. Ne? Da wird der Ball halt nicht sauber geklärt. Ja, und das 2-1 ist dann ein individueller Fehler. Nur wir laufen eben schon wieder der Musik hinterher, wie zuletzt so häufig. Und das hat sich dann auch heute gezeigt. Man kann eben nicht immer dann aus solchen Partien auch einen Sieg machen, obwohl die Fortuna dann natürlich noch sehr beachtlich in der zweiten Hälfte zurückgekommen ist.
Aber wir waren doch in der Gegentorstatistik gar nicht so schlecht, ne? Also ich sag mal, wir haben ja dann auch diverse Spiele keine Tore kassiert. Aber zuletzt, gebe ich dir recht, immer wieder zu viele.
Weil wir halt zu Saisonbeginn so wenig Tore kassiert haben. Ne? Das ist halt einer der Faktoren. Und das hat in letzter Zeit Überhand genommen. Inzwischen ist es ja auch im Prinzip egal, wer da hinten spielt, ne? Es passiert. Also klar, vielleicht wird sich das mit Zimmermanns Rückkehr, wann auch immer die sein mag, es wurde ja angedeutet, dass das nicht mehr so lange dauert.
Ja, wobei Joa hat das ja heute wirklich sehr ordentlich gemacht.
Nee, Joa war heute überhaupt nicht das Problem, ja. Aber dass sich das mit natürlich dem gelernten Rechtsverteidiger, ich fand Oberdorf in der Defensive nämlich nicht immer so sicher, er hat insgesamt keine schwache Partie gemacht, aber er hat natürlich auch Aktien beim ersten Tor so ein bisschen mit drin, da fand ich ihn eben auch nicht so ideal. Ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht auch nicht nur personelle Zusammensetzung, es ist vielleicht auch insgesamt Defensivverhalten, aber es ist vor allem, ist mein Eindruck, Konzentration, einfach Konzentrationsmängel. Ja. Und auch heute war es wieder, und wir haben es schon mehrmals gesagt, die Halbzeitansprache sollte vielleicht die Ansprache von vor dem Spiel sein. Und eben
ja, ich hätte ja die Chance gehabt, Daniel Thune diesen Tipp zu geben auf der Mitgliederversammlung, da konnte man Fragen stellen. Ich hatte kurz mit mir gerungen, ob ich das tue, habe dann aber gedacht, das wäre vielleicht doch etwas despektierlich, ihm diesen Tipp zu geben und habe das dann sein lassen. Wenn ich das nächste Mal spreche, dann werde ich das mal anregen.
Ja, und so geht es also mit einem 2-1 Rückstand in die Pause, unnötig wie immer. Möglicherweise zu dem Zeitpunkt nicht unverdient für die Hertha, weil wir dann letztendlich eben eine schlafmützige erste Halbzeit, mehr gespielt haben. Aber dann kam die Halbzeitansprache und es wurde besser. Allerdings wissen wir ja alle, wenn bei unseren Spielberichten Halbzeit ist, dann ist es Zeit für eine Rubrik.
Genau, und die heißt Andis Büroecke.
Andis Büroecke.
Ja, herzlich willkommen zu Andis Pyro-Ecke. Heute gibt es verhältnismäßig wenig Pyro und eine Menge Spruchbänder, die ich mir aber gar nicht alle gemerkt habe. Deswegen, es gab zu Beginn des Spiels in der Schweigeminute, gab es eine einzelne weiße Fackel in der Hertha-Ostkurve zu Gedenken an Kai Bernstein. Und die Fortuna-Kurve hatte also auch ein Banner aufgehangen. Ein anderer Fußball ist möglich, war darauf zu lesen. Und auf dem unteren Teil stand dann in Gedenken an Kai Bernstein. So weit, so würdevoll, was mir gar nicht gefallen hat. Ich konnte es tatsächlich nur von außerhalb des Stadions sozusagen hören, weil ich in der Halbzeitpause kurz draußen war, um etwas zu trinken zu holen. Da ist in dieser, ja, ich weiß gar nicht, ob es zu Beginn der, oder quasi mit Anpfiff der zweiten Halbzeit war, oder noch in der Halbzeitpause war es dann, ist ein wohl ziemlich lauter Böller.
Sehr laut. Aline sagte, sie habe die Druckwelle gespürt.
Ja, richtig, ja.
Oha, gezündet worden. Vermutlich aus dem Düsseldorfer Fanblock, das weiß man natürlich nicht, aber das ist doch anhand der Tatortrekonstruktion meiner Schwester so zu erahnen.
Und eine der Schutzscheiben ist zu Bruch gegangen, ne?
Da waren mehrere Sprünge drin.
Ah, oder krass. Ja, oder so. Genau, ja, es war ein unfassbarer Knall. Ich weiß jetzt nicht, was das bei dieser Partie das ehrlicherweise sollte. Ja,
also, ich habe draußen gedacht, da wäre irgendwie irgendeine krasse Wand, also so eine Metallwand oder sowas umgefallen. So hörte sich das für mich an. Also das haben auch alle den Kopf gedreht und sich gewundert, was denn da passiert ist. Und das gehört sich nicht. Da sagen wir Pfui. Das war, glaube ich, auch das Einzige, was derart passiert ist. Es soll wohl noch Becherwürfe innerhalb oder bei Jubelszenen Becherwürfe gegeben haben, die dann auch zu Arzteinsätzen führten.
Wissen wir da was Genaueres? Ich habe es also mitbekommen, habe ich es gar nicht.
Ich habe es nur von euch mir erzählen lassen. Und bei X habe ich jetzt auch nichts gesehen, aber.
Okay, also da forschst du nochmal nach.
Das würde ich nochmal nachreichen, ja, gerne. Genau. Und damit endet diese beliebte Rubrik heute mit
einem Spiel, in dem es logischerweise.
Ohne Wertung.
Nicht,
ohne
Wertung. Ja, genau. Ja. Keine Wertung gab. Was wir aber bewerten können, das ist die zweite Halbzeit der Fortuna. Ich hatte es eben schon angedeutet. Die war deutlich besser als die erste. Und ja, man kann auch sagen, gerade was in der ersten Seite offensiv überhaupt nicht funktioniert hat, das war die rechte Seite, nämlich
genau, Oberdorf und Nimitz haben nicht funktioniert in der ersten Hälfte.
Nicht harmoniert, aber in der zweiten Halbzeit gibt es in der 48. Minute einen langen Ball auf Nimitz. Ich weiß nicht mehr genau, von wem er kommt. Er rennt Kämpf in der Abwehr davon. Und der holt ihn erst im Strafraum ein und ist dann so clever, ihn festzuhalten, sodass es wirklich folgerichtig und vollkommen korrekterweise einen Foul-Elfmeter gibt und die gelbe Karte auch für Kempf. Christos Tscholles trat an und verlud den Keeper in die linke Ecke und schob rechts souverän unten ein. Und so stand es dann zum von mir prognostizierten 2:2. Also stand es relativ schnell schon 2:2.
Die Fortuna hat ordentlich Schwung aus dieser Situation gezogen. Es war insgesamt dann ein etwas besseres Spiel und ein paar Minuten später, 4-5 Minuten später, wiederholte sich eigentlich diese Szene. Es gab wiederum einen längeren Ball auf Jona Nimic, der dieses Mal erst so ein bisschen an Kempf hängen bleibt, aber es dann doch schafft, so ein bisschen...
Er spitzelt den Ball nochmal weg, glaube
ich. Ja, genau. Er kann dann nochmal den Ball an ihm vorbeilegen und er ist ja offenbar ein recht antrittsstarker Spieler, sieht man in dieser Situation auch wieder. Und zieht wieder in den Strafraum und wieder kommt er zu Fall und wieder zeigt der Schiedsrichter Dr. Robert Kampka auf den Punkt. Und es gibt dann noch den VAR-Eingriff, weil unklar ist, ob das dann jetzt wirklich ein Elfmeter war. Ich finde, den kann man durchaus so geben.
Kein Gelb-Rot für Kempf.
Genau, kein Gelb-Rot. Das ist wiederum etwas irritierend, weil wenn du die erste Szene gelb gibst, warum gibst du die zweite Szene nicht gelb-rot? Verstehe ich offen gestanden nicht.
Man konnte vielleicht argumentieren, dass das erste Foul etwas mal klarer war, ne? Vielleicht deshalb.
Ja, schwierig.
Ich weiß jetzt nicht, ob man zwingend ihn vom Platz nehmen muss und vielleicht lässt man tatsächlich da dann Gnade vor Rechte gehen, auch weil es nochmal geprüft wurde erst. Aber es hätte passieren können, tat es aber nicht und stattdessen...
Tritt Jollis an. Und entscheidet sich diesmal für die linke Ecke, aber er zielt zu gut in die linke Ecke oder wie soll man sagen, schießt einen Meter daneben.
Genau, sagen wir es mal so. Gemacht. Also wir hatten ja, weil er genau auf unseren Gästeblock geschossen hat in die Richtung sozusagen, wir hatten eine bessere Perspektive als im Fernsehbild. Ich glaube, im Fernsehbild sieht es gar nicht so kläglich aus, aber er war ziemlich schwach geschossen,
ja.
Das muss man einfach sagen. Also sein erster Elfmeter, den er für uns verschossen hat.
Auch wenn andere Menschen Gegenteiliges behaupten.
Genau.
Grüße.
Leider eben an dieser Stelle nicht das 3:2, aber da hätte Fortuna tatsächlich innerhalb von 10 Minuten nach der Pause mal eben schon wieder die Partie fast gedreht. Aber so stand es 2:2.
Ja, es gab ja noch mehr Chancen dazu.
Was man aber sagen muss, ist, dass die Fortuna im Prinzip mit diesen Situationen komplett das Spiel an sich gezogen hat. Dass nun eigentlich von der Hertha offensiv so gar nichts mehr kam. Und darauf reagierte dann auch Pal Dardai, indem er vor allem Kempf runternahm, der nicht nur gelb-rot gefährdet war, sondern eben in größter Dummheit zwei identische Elfmeter verschuldet hatte.
Das hat Dardai auf der Pressekonferenz auch nicht gut gefallen. Also
nee.
Er sagte sehr deutlich, solche Fehler darf man so nicht machen und das war dann...
Ja, vor allem einem, das sagte er, dass es so einem erfahrenen Spieler wie Kempf eben nicht passieren darf, sowas. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Also ist ja bei der Hertha sicherlich einer der Spieler mit der meisten Erstliga-Erfahrung und gerade deshalb sehr verständlich. Für Nimic muss man sagen, also das waren zwei natürlich goldene Momente und die waren auch gut. Ansonsten war nicht viel los in dieser Partie mit ihm, ne? Aber man sieht, dass diese Geschwindigkeit richtig eingesetzt durchaus eine Waffe eben in diesen Szenen sein kann. Ja,
Nadelstiche nennt man das, glaube ich.
Ja, nicht nur Nadelstiche, aber man sieht natürlich, dass er spielerisch gegenüber Klaus schon abfällt.
Mhm.
Aber mit diesen zwei Momenten muss man eben sagen, er hat natürlich letztendlich eine wichtige Rolle heute gespielt. Obwohl ihm eigentlich gar nicht so viel gelungen ist, außer zwar, ich will das nicht kleinreden, was er da tut, aber ich sag's mal so, es war interessant, dass mit welch einfachen Mitteln man die tatsächlich defensiv relativ stabile Hertha in diesen Situationen überwinden konnte.
Ja. Kommen wir in die 60. Minute, da gibt es eine sehr, sehr gute Kopfballchance von Vince Vermey, wobei sie im Fernsehen etwas weniger gut aussah, als ich sie im Stadion in Erinnerung hatte. Es gibt eine scharfe Flanke von Johannesson und Vermey kann also dann den Kopfball aufs lange Eck ziehen und da geht er dann ein Stückchen dran vorbei. Es, wie gesagt, sah im Stadion etwas dramatischer sozusagen noch aus, als es dann in echt wohl war. Aber man hätte
Fandest
durchaus...
Du? Nö, ich fand, das war echt ein gefährlicher Kopfball. Der
ja, er wirkte vom Abprallwinkel her dann doch im Fernsehbild deutlich flacher. Also er geht weiter, oder vielleicht habe ich es auch falsch oder schlecht eingeschätzt im Stadion. Ich fand, er ging im Fernsehen weiter vorbei, als ich es im Stadion gedacht hätte.
Ist auf jeden Fall in dieser Phase des Spiels ganz klar, dass die Fortuna jetzt am Drücker ist. Ne? Und da fragt man sich natürlich schon, warum braucht es immer
genau,
diese Rückstände?
Es gab keine Auswechslung, es gab keine Anpassung im System. Die Hertha hat nichts systematisch getan und hatte vorher positionsgetreu gewechselt. Also eigentlich ist es das exakt identische Spiel wie in der ersten Halbzeit auch, nur dass wir es viel besser machen. Und warum machen wir es nicht vorher besser?
Das ist wirklich eine Frage, die man sich stellen muss. Denn dass wir die Qualität haben, das sieht man ja an diesen Szenen. Ne? Also wir können solche Gegner in ihrem eigenen Stadion einfach einschnüren.
Ja.
Ne? Und das, ja, also es ist ein Ärgernis, also insofern, dass es halt jetzt absolut nicht das erste Mal ist. Und dass trotz der Wintervorbereitung wir diese Schwäche nicht in den Griff bekommen haben. Ich hatte persönlich gehofft, durch die Rückkehr jetzt auch von Hoffmann, dass sich das Ganze hinten ein bisschen stärker stabilisiert. Vielleicht liegt es noch daran, dass Zimmermann fehlt, aber ich hatte wirklich gehofft, dass das jetzt, ja, wie soll ich sagen,
besser wird.
Nicht mehr so sehr ein Thema ist, aber es deutet sich ja alles darauf an, dass das weiterhin
ja, mal
uns
sehen,
begleiten
mal sehen,
wird
wie das
in den nächsten Wochen.
Dann sein wird, die dann doch etwas offensiv stärker und eingespielter sind, als die Hertha es dann ohne Rehse vielleicht und ohne Liederlichter ist. Ne?
Was die Hertha macht dann in dieser zweiten Halbzeit, ist, dass sie definitiv den Härtegrad nach oben fährt.
Ja.
Es gibt viele Fouls, meistens von der Hertha eben. Leistner fällt da durchaus auf, kriegt einmal nach einem Foul an Cholles auf der rechten Seite nicht gelb, was mich ein bisschen gewundert hatte, weil er den komplett einfach abräumt.
Ja, und
das wird jetzt in den Highlights,
dann gelb,
genau,
ja.
In den Highlights taucht das nicht auf und ich glaube auch die andere gelbe Karte, wo er komplett einen Konter wieder von Jollis einfach mal verhindert. Und ja, also auch da hätte sich die Hertha nicht beschweren können, wenn er vielleicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen wäre. Chancen gibt es dann aber auch weiterhin für die Fortuna. In der 66. Minute ist es nach einer Ecke, dass der Ball bei Joa landet, der vom Strafraumeck dann abzieht. Der Schuss wird noch abgefälscht, übrigens mit der Hand. Allerdings wirklich aus so kurzer Distanz, dass man das jetzt nicht als Handspiel werten kann. Das war auch jetzt keine, sagen wir mal, absichtliche Vergrößerung der Körperfläche. Und der Ball geht sehr knapp vorbei ans Außennetz. Also die Fortuna jetzt wirklich druckvoll unterwegs. Und Hertha schnürt die Hertha meistens hinten ein. Die ganz viele Konter verlaufen im Sande. Bis auf einen in der 72. Minute. Da ist es einmal nochmal, und das ist die dritte Szene, die ich meinte, Tabakovic, der am Strafraum zum Schuss kommt. Und allerdings auch den rechten Winkel knapp verfehlt, das Außennetz trifft.
Ja, da hatte ich auch mal kurz die Luft angehalten.
Das war aber auch, muss man sagen, die einzige Hertha-Chance in der zweiten Halbzeit, aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube auch.
Und Hertha wechselt dann noch mehr. Auch Leistner wird runtergenommen und Buchalakis, der auch gelb-rot gefährdet war, also genau wie Leistner. Wie gesagt, da ging es richtig zur Sache und da musste da der reagieren. Denn das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Das hilft aber nicht wirklich, eben die Partie auf die Seite der Hertha zu ziehen. Aber Fortuna, also wir machen das schon halbwegs gut, wir spielen es schon geduldig, aber es fehlt dann eben doch meistens in letzter Instanz, was soll ich sagen, so die eine Situation, die dann doch nochmal gefährlich ist.
Ja, es gibt noch eine ganz gute, scharfe Hereingabe von der rechten Seite, die sich der Torhüter dann schnappen kann. Da hätte in der Mitte Cholles sonst sehr frei gestanden und hätte den Ball einschießen können.
Gerade in der 90. gibt es halt noch eine Riesenchance.
Ja. Ja,
da ist dann auch da Ferner drin für Vermey insgesamt. Ne, wir haben nur zweimal gewechselt. Jastrzemski kam irgendwann für Nimic auf der rechten Seite.
Ja, etwas verpufft wieder. Ne?
Etwas,
ihr kennt
was,
unsere Meinung zur
genau,
rechten
in der
Seite.
Vergangenheit schon nicht gut funktioniert hat. Und auch heute war das der Fall. Jastrzemski, der ehemalige Herthaner und auch Berliner, war sicherlich motiviert, aber man tut ihm wirklich keinen Gefallen auf der rechten Seite. Ihm fehlt, also er ist halt limitiert in dem, was er kann. Und er ist halt wahnsinnig schnell, aber er muss dann eben auch aus diesem Lauf mit seinem starken Fuß flanken können.
Genau.
Wenn er dann abbricht und sich den Ball auf den anderen Fuß legen muss, um zu flanken, dann sind es genau die Sekunden oder Momente, Millisekunden, die fehlen, um vor dem Gegner eben die Aktion zu haben.
Kann aus dem Tempo abbrechen. Das ist ja wie so ein Zug, der bremsen muss. Da ist immer
zum einen
5 bis 8 Meter rollt man danach.
Und zum anderen, wenn er mit dem rechten Fuß flankt, dann ist die Flanke einfach leider nicht qualitativ gut.
Naja, das haben wir heute leider auch 2, 3, 4 Mal sehen dürfen. Ja.
Also das, ich habe verstanden, also auch, weil da natürlich Karbovnik auf der linken Seite war, den wir von der Geschwindigkeit her so ein bisschen matchen wollten, glaube ich. Ne? Das war natürlich auch ein Gedanke mit Nimic, dass du halt einen Spieler hast, der ähnlich schnell ist und Jastremski dann eben auch. Und man muss auch sagen, Karbovnik war jetzt nicht so der Riesenfaktor, also das hat dann schon geklappt. Aber insgesamt, also überraschend wenig Auswechslungen. Ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass Appelkamp und Klaus nicht gekommen sind, obwohl sie auf der Bank saßen. Aber wer gekommen ist, ist eben da Ferner. Und der leitet, also da gab es eine wirklich schöne Kombination und da leitet er den Ball einmal in einer Art Umschaltsituation wunderbar auf Jollis links weiter. Das Geile an der Weiterleitung war, sie war minimal angelupft, damit man im Prinzip nicht den Fuß reinhalten konnte, was nämlich der Hertha-Spieler tat.
Ja.
Wäre sie das nicht gewesen, dann hätte Jollis den Ball nicht gekriegt. Und so kann er im Prinzip frei halblinks zum Schuss kommen und schießt sehr knapp an der langen Ecke vorbei mit links.
Es gibt Menschen, die sagen, man könnte ihm vorwerfen, dass er den Ball nicht in die Mitte gelegt hat. Ich gehöre offen gestanden nicht zu
diesen ganz
Menschen.
Frei war die Spieler in der Mitte waren nicht ganz frei.
Ist Tanaka in der Mitte, der mitläuft und der ist auch gedeckt. Also ich kann verstehen, warum er da abschließt, zumal er aus dieser Position auch durchaus schon das ein oder andere Tor mal erzielt hat. Ist halt schade, dass es dann nicht ihm die Möglichkeit gab, seinen Fehlschuss beim Elfmeter wieder wettzumachen und dann doch das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen.
Fortuna hat am Ende halt noch Ecken und wie gesagt, ist die dominierende Mannschaft. Es kommen jetzt keine hochkarätigen Torchancen mehr, aber man muss hinten raus sagen, wenn eine Mannschaft einen Sieg in diesem Spiel dann doch letztendlich verdient hätte nach 90 Minuten, dann wäre das die Fortuna gewesen. Und man muss auch sagen, es bleibt ein bisschen das Gefühl zurück, dass mehr drin war.
Ja, mit einem Blick auf die Spieldaten, wir haben wieder eine hervorragende Passquote von 82%, haben eine Laufleistung von knapp über 120 Kilometern. Sie ist leicht geringer als die von Hertha, aber das würde ich jetzt erstmal so gehen lassen. 120
Kilometer
ist schon sehr gut.
Als Teamlaufleistung ist schon einfach sehr ordentlich. Ne?
Genau, Zweikampfquote leicht gewonnen. Nein, alles in allem ist das von den Stats her alles in Ordnung. Ja, hat leider nicht dann für die 3 Punkte gereicht.
Genau, eben weil wir nach wie vor dieses Manko der Schlafmützigkeit haben und das ist natürlich dann ein Problem, wenn St. Pauli und der HSV gewinnen. Klar, also die Rückrunde ist noch jung und da kann noch viel passieren. Also wir sollten deshalb jetzt nicht gleich verzweifeln. Fürth hat uns auch überholt jetzt erstmal. Da wird sich noch viel tun. Und das sind ja auch immer alles Prozesse. Also auch das können wir eben verbessern. Aber es wäre mal an der Zeit, dass wir diese Stabilität auch mal von Anfang an in den Spielen an den Tag legen. Denn aktuell, ja, klappt das leider überhaupt nicht. Und ja, so hatte ich zwar mit meinem Expertentipp recht beim RBB, aber eben letztendlich gemessen an der Leistung geht es auch irgendwie in Ordnung. Und auswärts in Berlin, die Hertha hat jetzt auch seit 9 Spielen nicht verloren. Ist das alles in Ordnung?
Aber es fühlt sich trotzdem irgendwie so ein bisschen, ich hätte die 3 Punkte schon gerne mitgenommen.
Genau, und eben gerade aufgrund dieser Dinge, letztendlich hat man sich das alles ja selber zuzuschreiben.
Ja,
Wie
so oft haben wir es selber in der Hand gehabt.
Ja.
Und das macht es dann irgendwie, da ist man dann ein bisschen bedient, sozusagen.
Genau. Danach eben ging es zurück zum Hauptbahnhof. da gab es leider Kotze in der S-Bahn.
Ja. Aber
war ein bisschen blöd.
Es gab aber auf einem Menschen, die sich dann einfach das war so an der Seite, wo so Klappsitze sind, wenn der es in der S-Bahn kennt. Und es gab Menschen, denen war das ziemlich egal. Die haben dann den Klappsitz darüber einfach hochgemacht und haben sich dann drüber gesetzt quasi. Und ich fand es allein geruchstechnisch schon ein bisschen schwierig. Aber beim Thema Kotze in der S-Bahn, da habe ich das dumpfe Gefühl, dass Aline da eine wahnsinnig gute Geschichte zu erzählen hat. Und wenn die Geschichte nicht gut ist, dann liegt das nicht an mir, weil ich kenne sie nicht. Aber Aline hat sie mehrfach angeteasert. Und deswegen hört ihr bitte jetzt die kurze Geschichte voller Liebe.
Wir schneiden sie dann raus, die Geschichte, genau, wenn sie nicht gut ist.
Also ich finde sie nicht wahnsinnig gut. Ich fand es nur einfach technisch sehr bemerkenswert. Ich habe ja lange in Berlin gewohnt und habe da einige Geschichten mit Kotze mitgemacht in der S-Bahn. Es war irgendwann Nacht nach dem Feiern und ein junger Mensch im Vierer neben mir, also zum Glück Durchgang getrennt, hat den Drang verspürt zu kotzen und hat es geschafft, in eine handelsübliche 0,5 Liter PET-Flasche zu kotzen.
What?
Und die danach zuzureden, dann war der fertig. Es gab keinen Tropfen Kotze irgendwo.
Das ist ja unfassbar.
Und das war einfach so da drin.
Ja.
Also ich sag mal, in der Punika-Oasenflasche, ne? Da könnte ich mir das ja unterrichten.
Kein Problem, das kennen Auswärtsfahrer.
Yeah. Ja.
Sowas hilft unseren Zuhörern nicht. Also klar, also so eine normale Wasserflasche.
Ein dünner 0,5 Liter.
Genau.
Ich fand das faszinierend.
Ja, allerdings, das ist so wirklich begeistert. Also ich sag mal, die Geschichte hat es verdient, drin zu bleiben.
Ja, die bleibt drin. Also das ist eine der vielen Berlin-Kotzgeschichten, die man so haben kann. Da haben wahrscheinlich auch viele Fortunen-ähnliche Geschichten erlebt. Ja, hier im Zug ist auch noch ein bisschen Chaos gewesen, weil ein Wagen nicht zur Verfügung stand. Aber ich glaube, das ist jetzt alles erstmal nicht mehr so wichtig. Wir schauen nochmal voraus.
Immer vorwärts immer, rückwärts nimmer, Thorsten.
Genau. Ja, dieses erste, also dieser Rückrundenauftakt mit Licht und Schatten, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, in einer seltsamen Konstellation durch die tragische Kai-Bernstein-Geschichte konnte man auch irgendwie alles vielleicht nicht so vorbehaltlos genießen. Aber nächste Woche gibt es natürlich jetzt das absolute Spitzenspiel gegen den FC St. Pauli nächsten Samstag. Nicht nur im TV, sondern eben auch für
alle
54.000 nicht zahlende Menschen. Naja, okay, die VIP-Leute müssen, glaube ich, immer noch bezahlen. Aber ja, das nächste Fortuna für alle Spiel steht an und die Karten sind verlost. 130.000 Ticketanfragen gab es, also Anfragen für 130.000 Tickets.
Sind aber die Dauerkart-Tickets mit drin, ne? Meine ich? Oder ist das?
Das ist ja keine Anfrage. Wir müssen ja nicht anfragen für ein Ticket.
Achso, ja, ich hatte aber irgendwie mal irgendwie Tino Polster so verstanden, dass in diesen Zahlen immer auch die Dauerkarteninhaber irgendwie mit eingerechnet sind.
Anfragen, aber, ja, das ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn, aber okay.
Ich frage ihn.
Ja, frag ihn doch einfach mal.
Ja, mach ich beim nächsten Mal.
Vielleicht kann uns das ja auch der Dominik einfach sagen.
Stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, den Gag machen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter.
Doch, wenn der Name kommt, schon.
Wir trafen uns am Stadion und sinnierten ein bisschen über Gebrabbel für alle Tassen. Also an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße. Vielleicht
Gebrabbel für alle Tassen. Das wird interessant.
Interessant.
Motivtasche.
Ja.
Vielleicht sollten wir erstmal die erste Tasse an unseren ersten Gewinnspiel-Gewinner bringen.
Ja, das werden wir ja tun.
Was hat sich beim FC St. Pauli getan seit dem Hinspiel? Personell, damals war ja schon Medic nicht mehr Teil der Mannschaft am zweiten Spieltag und ist dann auch folgerichtig zum ist ja nicht nach Hoffenheim gewechselt?
Oh, ich weiß es nicht.
Da bin ich natürlich mal super vorbereitet hier. Ansonsten wissen wir auch alle schon über den Simon Zoller Transfer Bescheid. Der hat sich in der Hinrunde nun noch nicht sonderlich zeigen können, weil er sehr viel verletzt war, sodass wir diesem Transfer möglicherweise nicht mehr so sehr hinterher weinen. Aber es haben sich natürlich einige Spieler bei der Hertha als absolute Topspieler für diese Saison in der Liga herausgestellt. Elias Saad auf links außen, der jetzt auch dieses Wochenende wieder getroffen hat. Marcel Hartl, der vielleicht beste Mittelfeldspieler in dieser Saison. Jackson Irvine ist da zu nennen. Und natürlich die dann doch überragende Abwehrreihe mit Karol Metz, Hauke Wahl und Erik Smith. Die Abwehrreihe ist das Prunkstück von St. Pauli, stehen also als beste Defensive der Liga, wenn ich das richtig sehe. Oder war das jetzt doch Fürth? Ich hab's gerade
das ist
im Schirm. Aber vielleicht kannst du es ja gerade nachgucken.
Ich werde das sehr gerne tun.
Insgesamt immer noch ungeschlagen diese Saison. Das ist natürlich sicherlich ein Brett, was wir da zu bohren haben. Allerdings fehlen ihnen wichtige Kräfte. Zum einen eben genannter Jackson Irvine, auch Kapitän, ist jetzt beim Asien-Cup mit Australien. Das gleiche gilt für Connor Metcalf. Beide also nicht dabei.
St. Pauli hat die beste
Defensive,
Defensive mit 15 Gegentoren in 18 Spielen. Fürth hat derer bereits 20.
Genau. Ja. Nun ja, und wer allerdings fehlen wird, das passiert natürlich auch nicht so häufig, das ist der Trainer. Hürzeler hat die vierte gelbe Karte. Bei Trainern gibt es nach 4 gelben Karten eine Sperre.
Komisch, dass es da weniger sind, ne? Aber ja, vielleicht, weil sie insgesamt weniger kassieren.
Weniger am Spiel teilnehmen, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall wird er die Mannschaft bei diesem Spiel nicht betreuen dürfen. Das ist natürlich schon interessant, wie St. Pauli das dann handhaben wird und ob er irgendwie per Rauchzeichen oder Funkverbindung von der Tribüne aus da entsprechend was machen wird. Ja, was bleibt ansonsten zum FC St. Pauli zu sagen? Natürlich wissen wir alle, dass ein paar Tage später, um genau zu sein, 3 Tage später dann schon das Pokalspiel stattfinden wird. Insgesamt, glaube ich, ja, wird das richtig schwer und es wäre natürlich enorm wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, gerade jetzt, wo wir heute nicht gewonnen haben, dass wir
dranbleiben, ja.
Dass wir dann vor allem nicht verlieren. Wenn wir das Spiel verlieren, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer werden, den FC St. Pauli einzuholen.
Ja, ein paar Statistikzahlen bringe ich ja auch immer gerne mit. Und eine hat mich tatsächlich sehr überrascht und ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht falsch erzähle, aber anscheinend haben sich der FC St. Pauli und die Fortuna aus Düsseldorf bisher ausschließlich in der zweiten Bundesliga duelliert.
Nein.
Dann ist... Aber dann
da kann ich spontan mich an die Saison 95-96 erinnern. Es war nämlich tatsächlich eines meiner ersten Spiele im Rheinstadion. Ein 2:0 gegen den damals von Uli Maslow trainierten FC St. Pauli. Damals ist man zusammen aufgestiegen auch. Ich weiß nicht, wo du diese Statistik her hast.
Ja, ich war auf der falschen Statistikseite beim Kicker gelandet.
Ah, ja.
Dann ziehe ich alles zurück. Es gab 42 Spiele zwischen diesen beiden Teams. 10-mal in der Bundesliga, wer weiß es nicht. 31 Mal in der zweiten Liga und 1-mal im DFB-Pokal. Ein Unsinn, alle Menschen, die behaupten, dass es ausschließlich Zweitliga-Duelle gäbe. Pfui. Ich habe insgesamt 17 dieser Spiele davon sehen dürfen. 12-mal zu Hause und 5-mal auswärts. Höchster Sieg war eine 2-0, war ein 2-0, höchste Niederlage war auch ein 2-0. Also es ist keine Partie, die...
Warst du beim 0-4 nicht dabei?
Nein, war ich nicht.
Da weiß ich noch, ich habe den Namen des koreanischen Spielers, der seinen Starter gefeiert hat, leider vergessen in der zweiten Liga. Das ist ein paar Jahre her. Da habe ich den Freund unseres Podcasts Martin, den insgesamt dritten Martin, den wir heute nennen, der hier häufiger ja schon teilgenommen hat, der auch lange Zeit in Hamburg gewohnt hat,
ja. Damals
besucht. Und da weiß ich noch, dass wir bei diesem Spiel waren, dass wir, glaube ich, 0-4 verloren haben, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, da war ich nicht dabei.
Ich habe ja doch einige Spiele mehr beim FC St. Pauli. Und wir haben eben darüber gelästert, die Leute, die immer bei den Spielen in Hamburg und Berlin am Start sind.
Komisch,
in Hamburg war ich tatsächlich auch häufig am Start, was eben auch daran lag, dass ich immer Freunde hatte, die in Hamburg wohnen und aber auch häufig vor Ort einfach Karten für den Heimbereich dann besorgt hatten.
So,
ich also irgendwie dann doch immer im Stadion war bei den meisten Duellen. Und ich glaube, meine Bilanz insgesamt ist ganz gut. Also auch gefühlt gewinnen wir meistens Heimspiele gegen St. Pauli.
Ja.
Und auswärts aber eher nicht.
Ja, ich habe 8 Siege, 6 Unentschieden und 3 Niederlagen. Insgesamt gibt es 16 Siege auf beiden Seiten zu verzeichnen. Und 10 Unentschieden in dieser Statistik, die hier geführt wird.
Tja, dann werden wir also hoffen, dass wir dieser Statistik nächsten Samstag noch einen weiteren Sieg hinzufügen können. Ich würde sagen, das war's für heute.
Ja, es war sehr schön. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, ihr konntet uns gut verstehen mit unserer neuen Technik hier. Gebt uns doch auch hierzu gerne Feedback oder zu allen anderen Dingen, die euch bewegen, die ihr uns mitteilen möchtet. Also am besten im Kontext des Podcasts, wenn ihr jetzt irgendwie Probleme beim Umzug habt oder sowas, da sind wir vielleicht die falschen Ansprechpartner. Wir können auch nicht besonders gut Sachen reinigen oder irgendwie Kindererziehungstipps geben. Das musste ich ja schon mehrfach lernen im Blog, dass ich das nicht so gut mache. Also wenn ihr Dinge habt, die mit diesem Podcast zu tun haben,
also Blog meinst du in dem Fall mit Stadion Blog? Nicht
genau.
Den Blog mit das Blog sozusagen.
Nee, genau. Ich meinte eben bei uns im Blog, ja, im Stadion.
Andere Geschichte.
Genau. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Kontakt mit euch, zu euch. Und Martin, du darfst uns schreiben mit deinen Kontaktdaten. Und beziehungsweise, nein, ich habe gesagt, wir schreiben dir zuerst. Also rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an.
Ja.
Ich verabschiede mich, ich bin schon völlig durch wieder. Ihr merkt, es ist Abend, Da kann der Andi nicht mehr so
gut. Da baut der Andi wie immer ab.
Der alte
sehr
Andi.
Abgelenkt von den Dingen, die im Zug passieren.
Nicht der gute alte Andi, sondern nur noch der alte Andi.
Ja.
Also ich verabschiede mich von euch in der gewohnten Art und Weise. Freue mich und ich schaue, was wird.
Was wird?
Ja, und auch ich sage tschüss. Das hast du natürlich viel zu früh gemacht. Aber wir müssen ja auch nicht immer auf diese Weise enden. Also bis nächste Woche. Tschüss. Sprich mal so, ich will mal hören, wie gut oder schlecht man dich verspricht.
Ich habe gesagt, das finde ich aber auch spannend.
Und jetzt mal hier rein?
Das mit dem Krankengeld, das fand ich sehr spannend.
Küssen, küssen.